Meine lieben Zuhörer im Internet, seid mir herzlich willkommen geheißen. Heute ein Quiz, also drei Fragen, drei verschiedene Preise. Wer die erste Frage beantworten kann, bekommt einen kostenlosen Gottesdienstbesuch. Also Sie werden es nicht fassen, aber Sie können dann am Sonntag, wirklich, schwöre ich Ihnen, weltweit, in eine Kirche Ihrer Wahl gehen und müssen kann Eintritt zahlen. Also möchte ich schon sagen. Ja, also das ist jetzt natürlich bei nur einer Frage, ist es nur ein Predigtgottesdienst. Wenn Sie zwei Fragen beantworten können, dann ist die Sache noch viel toller, dann ist es sogar Abendmahlsgottesdienst. Also Sie müssen es auch nichts zahlen. Sie werden das nicht glauben. Nein, wirklich, Sie müssen gar nichts zahlen. Sie können einfach reingehen. Ja? Wenn Sie jetzt drei Fragen beantworten können, dann nicht nur Gottesdienstbesuch, sondern, das ist jetzt ja wirklich ein Gewinn, am 24.12., auch als Heiliger Abend bekannt, dort, wo die Kirchen immer übergehen, weil die Väter mit den Kindern in den Gottesdienst geschickt werden, damit die Mutter dabei den Christbaum aufputzen kann und die Geschenke herrichten kann, genau an diesem Tag, wo sie niemals einen Sitzplatz kriegen, weil alle anderen vor ihnen da waren, kriegen Sie einen reservierten Sitzplatz. Allerdings kann ich Ihnen das jetzt nur versprechen für Mistelbach oder Lahnertheier. Also, man, das sind jetzt wirklich Gewinne. Sie müssen halt nur jetzt anrufen. Also, die erste Frage ist, was ist ein Schwemmdirigent? Ich wiederhole, was ist ein Schwemmdirigent? Die zweite Frage ist, was ist ein Schutzhaus? Und die dritte Frage ist, warum bleiben die Fenster rund? Ganz einfach, ne? Schwemmdirigent, Schutzhaus und warum bleiben die Fenster rund? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans-Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach, Niederösterreich. Also, das hier ist ja eine ganz junge Gemeinde mit nur 100 Jahren. Wir haben aber eine Vorzeige-Ultra-Gemeinde, die richtig, richtig alt ist, eine sogenannte Toleranzgemeinde. Das heißt also, 1772, 73 wird Toleranz durch Kaiser Josef II. Gestattet. Das heißt, man kann ab sofort nicht nur römisch-katholisch sein, sondern man kann auch evangelisch sein oder orthodox, das darf man sein. Ein Jahr später durfte man dann auch Jude sein. Und mit diesen Gesetzgebung geht aber dann auch schon Durchführungsbestimmungen Hand in Hand. So dürfen zum Beispiel 200 evangelische Familien eine Pfarrgemeinde gründen. Und das dürfen sie. Und die sogenannten Toleranzgemeinden sind jene, die ganz knapp nach dem Toleranzedikt entstanden sind, die sind hingegangen und gesagt, okay, wir sind 200 Familien und zack, gibt es unsere Pfarrgemeinde. Danach ist also alles losgegangen. Also es war dann alles sehr schwierig, aber es ist zumindest die Verfolgung vorbei. Und jetzt gibt es eine Toleranzgemeinde namens Nasswald. Sie können sich schon überlegen, warum heißt es Nasswald? Und dort waren wir jetzt am Sonntag, jetzt muss ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Also wir waren dort, der Forst und Forst und Forst, so Glocknitz und Sohn und Forst, also Richtung Gebirg eine, also sozusagen auf der anderen Seite wäre dann Mariazell, sagt vielleicht wem was, das ist schon auf der steirischen Seite, und der Forst eine, dann haben wir zuerst einen Zwischenstopp gemacht, der war sehr spannend, nämlich in Kaiserbrunn, also der Brunnen des Kaisers, und zwar, weil da irgendein Kaiser hat da mal irgendwelche Viecher erschossen auf der Jagd und dann hat ihm gedurstet. Und dann hat er aus einer Quelle getrunken und hat gesagt, na Wahnsinn, ist das ein gutes Wasser. Deswegen heißt es dort Kaiserbrunn, beziehungsweise heißt Kaiserbrunn, weil dann die Wasserreiter, also wirklich mit Pferd, von der Quelle an den Kaiserhof geliefert haben, was sehr klug war, weil der Rest von Wien am Bauchtyphus gestorben ist gerne mal. War es also sinnvoll, nicht aus den schon bestehenden Hausbrunnen oder der ersten Wiener Wasserleitung, die es damals schon gegeben hat, die einfach aus dem, ja, mehr oder minder aus dem Donaukanal Wasser entnommen hat und über der Stadt verteilt hat, aus dem Donaukanal, wo alle hineingeschissen haben, war jetzt also nicht wirklich günstig. Deswegen hat sich das Kaiserhaus und Leute, die sich leisten konnten, das Wasser aus Kaiserbrunn bringen lassen. Und da waren wir, haben uns angeschaut, das ist ganz toll. Das ist der Beginn der ersten Wiener Hochquellwasserleitung. Das wird uns später noch interessieren. Und da wird also über fast 100 Kilometer das Wasser aus dieser Gegend nach Wien geliefert. Und Kaiserbrunn, das ist auch toll, Quellfassung und so haben wir uns anschauen dürfen, natürlich nur hinter Glaswänd, weil das ja zum Schluss pinkelt da eine oder irgendein Trottel, da fällt eine oder hurst eine oder so irgendwas. Und das geht nicht. Und man hat es aber dann sehr schnell herausgefunden, dass diese Quelle Kaiserbrunn für Wien nicht ausreicht und hat deswegen dann gleich die Quellen im Hinternasswald auch gefasst. Hinternasswald, also das ist noch Hinternasswald. Dann sind wir da weitergefahren nach Nasswald hinein und da siehst du also nur ein paar Häuser und dann siehst du plötzlich einen sehr, sehr eigenartigen Bau vor dir, einen zweiten Bau, einen dritten Bau und das ist jetzt sozusagen schon fast Nasswald. Man ist zuerst ein bisschen verwundert, man ist wirklich verwundert. Wieso ist man verwundert? Naja, das hat einen sehr einfachen Grund. Dieses zentrale Gebäude, das sich dann als Kirche herausstellt, schaut eigenartig aus. Also das sind sozusagen, das ist einmal so ein quadratisches Haus mit sehr eigenartigen Fenstern, also oben so rund. Nicht? Heute würde sich keiner mehr aufregen drüber, oben rund. Und da ist dann nur ein zweites kleineres Rechteck angebaut und irgendwo steht dann auch noch ein Turm herum. Du merkst also die Baufortschritte. Was ist das? Gut. Also da gab es ein Brüderpaar namens Hubner, die sind einfach eigentlich aus der Gosau in Oberösterreich und die Gosau ist so arm gewesen, dass die Landsknechte nicht hingegangen sind und deswegen sind die evangelisch geblieben. Ganz Österreich war evangelisch, die sind alle gezwungen worden, ihren Glauben abzuschwören, wieder römisch-katholisch zu werden, ziemlich viel sind umgebracht worden. Aus Niederösterreich, das also perfekt funktionierende evangelische Kirchenstruktur hatte, sind ganz, ganz viele nach Franken vertrieben worden. Da gibt es bis heute ganze Dörfer, die Niederösterreicher sind und dann noch ihre eben altes Altargerät aus Niederösterreich haben, alte Bibeln aus Niederösterreich haben und so weiter und so fort. Die Franken haben sie aufgenommen. Herzlichen Dank an alle zuhörenden Franken, denn viele Vertriebenen dieser Zeit sind schlicht und ergreifend verhungert. Ganz furchtbar. Und danke auch an die anderen Bayern, wo die durchziehen mussten. Die haben sie auch nicht verhungern lassen. Das finde ich echt cool von euch Bayern und Franken. Super Leute. Bravo. Weiter so. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Gut. Die Gosauer sind also nicht gezwungen worden, weil da hat sich das Plündern nicht ausgezahlt. Jetzt verändern sich die Zeiten, wir sind circa 1750 und die Industrie beginnt und man braucht Holzkohle. Und deswegen braucht man Holz. Und jetzt gibt es dieses Brüderpaar und das sind Holzknechte und die kennen das. Und die werden angestellt vom Grafen Hoyers in diesem Tal drinnen, das hat nur überhaupt keinen Namen, Holz zu machen. Die gehen dorthin und das ist kein Problem. Also das ist ein kompletter Urwald und hacken dort und bauen sie ein paar Hütten hin und so weiter und so fort. Das Problem bei der Geschichte ist, wie bringe ich dieses depperte Holz raus? Und zwar bis, ja, circa 20, 30 Kilometer muss ich es bringen. Dort wird es dann zu Holzkohle umgearbeitet. Und jetzt kommt dieser Hubner, der Herr, der später also auch den Titel Raxkönig, den volkstümlichen, bekommt. Das ist gleich neben der Rax. Und entwickelt etwas ganz Tolles. Oder hat er das schon irgendwo her? Auf jeden Fall kann er es und beherrscht es, nämlich die Schwemmtechnik. Das heißt, du hast also ein Bacherl, das ist wirklich ein Bach. Also das ist, ich weiß nicht, wie viel das ist zunächst einmal. Das sind vielleicht 10 Zentimeter oder so, mehr ist es nicht. Und du kannst trotzdem auf diesem Bacherl die Stämme hinunterschwemmen. Unter einer Bedingung. Du baust zuerst ein großes, mächtiges Wehr, staust an, sperrst das Wasser komplett ab. Unterhalb des Wehrs legst du die Baumstämme hinein und dann machst mit einem Schlag auf. Das wird also richtig weggeschlagen, Stützbolzen wird weggeschlagen, die Tore gehen auf und die Welle trägt also irrwitzig viel Holz mit. Wir haben dort vor dem kleinen Museum, das sie dort haben, ist das maßstabsgetreu nachgebaut und du glaubst es nicht. Das ist so ein winziges Ding und der haut dort Holzprügel eine bis zum geht nicht mehr und denkst, das kann nicht gehen, es kann einfach nicht gehen. Dann ist oben so ein Miniaturwehr, mit einem Hammerschlag wird der Stützbalken weggeschlagen und die Holzstämme schießen auf der Welle hinunter. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist gigantisch. Und diese Technik hat er entwickelt, des Schwemmens. Und sein Enkel hatte dann vom Kaiser verliehen bekommen den tollen Titel, und nur er, weil das ist der einzige gewesen, der diesen Titel hatte, als Schwemmdirigent. Also der war jetzt dafür verantwortlich. Das Ganze ist eine Wahnsinnsarbeit. Weil es funktioniert nur unter zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, die Holzstämme müssen absolut glatt sein. Also entasteln sowieso, entrinden sowieso und dann noch einmal mit irgendwas drüber fahren. Es muss wirklich glatt sein und nass sein, aber das ist kein Problem, weil du legst es eh im Bach. Das Problem ist der Bach selbst. Der Bach muss völlig ausgeglättet werden. Die müssen dorthin gegangen sein und tonnenschwere Steine, die da in den Bach natürlich runtergelegen sind, weil links und rechts geht es ja so auf und das bricht immer wieder das Kalkgestein ab, rausgetan haben. In schwierigen Strecken, wo es flach geworden ist, haben sie sogar in den Bachboden hinein geglättete Holzstämme hineingelegt, um noch mehr Rutschfähigkeit, also weniger Reibung zu erzeugen und haben das gemacht. Und damit konnten immer mehr Leute in Arbeit und Brot kommen. Und die Leute, die Hubner-Brüder, haben natürlich wieder sich Gosauer gesucht, die dort extrem arm und verhungern waren. Und das war schon ein Fortschritt, wenn man nach Nasswald gekommen ist. Das ist jetzt die Erklärung. Was ist ein Schwemmdirigent? Die Hubner-Brüder haben eine unglaubliche Anzahl an Technologien entwickelt, die nur auf Holz basieren. Also das Einzige, was die gehabt haben, war die Axt und die Säge. Zwar in verschiedensten Formen und mit spitz und floch und rund und wo es auch immer. Also das ist eine eigene Wissenschaft. Wir haben da einen alten Herrn getroffen, der uns das fasziniert erklärte. Wir waren anscheinend total froh, dass einmal ein ganzer großer Trupp Leiter war, die wirklich interessiert waren an dem, was ihnen zu erzählen hat. Unfassbar, also die Axtformen, wie die sich unterscheiden und Sägeformen. Und wie die dort das Holzhaus nachgebaut haben. Die haben ein altes Bauernholzhaus nachgebaut und haben da also alles gemacht und jetzt haben sie der Hubner, damit erklärt sich das jetzt auch, wieso sie nur diese zwei Gebäude dort sehen, weil das waren die einzigen Ziegelgebäude oder steinernen Gebäude. Der Rest war im Wald, haben die Holzknechte mit ihren Familien gewohnt, in irgendwelchen ja so Holzhütten halt. Und das ist ganz groß geworden. Also die Gemeinde hatte einmal an die 2000 Mitglieder, alles evangelische, und hatten 100 Schüler. Und wieso bleiben jetzt die Fenster, was ist jetzt ein Schutzhaus? Genau, das war die zweite Frage. Schutzhaus ist das Haus, das neben der Kirche steht. Und zwar ist das Schutzhaus für die Schüler. Im Winter war es einfach nicht zumutbar, also vollkommen unmöglich, dass die Kinder jeden Tag von diesen im Wald liegenden Holzhütten und Häusern bis in die Schule gehen und wieder zurück. Das wäre lebensgefährlich gewesen. Das ist noch immer die Gegend in Österreich, wo es den meisten Schneefall hat. Bitte, das ist nicht im Hochgebirge, nicht in den Tauern, sondern es ist genau in der Gegend. Die haben natürlich teilweise über Nacht einen Meter Neuschnee und ein Kind, das wäre lebensgefährlich. Das heißt, es hat dann aus Wien bereits Evangelische gegeben, die Geld gesammelt haben, damit man dort ein Schutzhaus für die Schüler bauen konnte. Das ist sozusagen ja ein Hort, ein Internat. Also man hat dort nicht immer gewohnt. Wenn es irgendwie gegangen ist, sind die heim und wieder in der Früh her. Aber wenn es zu gefährlich geworden ist, sind die Kinder zu ihrem Schutz im Schutzhaus untergebracht worden. Und jetzt kommen wir zur Frage, warum die Fenster rund bleiben. Also, wir haben jetzt das Toleranzedikt. Und das Toleranzedikt erlaubt 200 evangelischen Familien, eine Gemeinde zu gründen. Dann gibt es nachfolgende Gesetze, die sagen, sie dürfen sich auch ein Bethaus oder sogar eine Kirche bauen, unter der Bedingung, sie darf nicht als Kirche erkennbar sein. Der Hubner, die Hubner-Brüder, sobald das Hubner mit N, sobald die Leute kommen sind und das Gemeindeleben entstanden und so weiter und so fort und Versorgung ist gesichert worden, es ist alles von den Leuten selber gemacht worden. Also Salz, Getreide, dort wächst ja nichts, ne? Du hast ja nur Holz, du kriegst zwar einen Lohn, aber du musst ja alles zukaufen, du kannst nicht ein Getreidefeld dort anlegen, das ist sinnlos, geht nicht. Haben die jetzt also sofort den Antrag gestellt, eine Kirche bauen zu dürfen. Da die Kirche aber nicht wie eine Kirche aussehen durfte, hat es jetzt einen riesen Kladderadatsch gegeben, weil Kirchturm kannst du sowieso vergessen, der ist erst 150 Jahre später hinbaut worden. Aber der Hubner-Brüder haben darauf bestanden, dass die Fenster, also normale rechteckige Fenster und oben ein Halbkreis drüber. Und da haben sie furchtbar gestritten. Das Ganze ist so weit gegangen, dass der ältere Hubner-Bruder sogar zum Kaiser zur Audienz befohlen wurde. und dort in gigantischen Theatertonner gesagt hat, und die Fenster bleiben rund. Okay? Die Leute waren wirklich gescheit. Nämlich aus einem einfachen Grund. Seit Maria Theresia gibt es in Österreich die Schulpflicht. Die Maria Theresia hat aber einen Katastrophenfehler gemacht. Sie hat nämlich die gesamte Schulaufsicht und Schulorganisation der römisch-katholischen Kirche unterstellt. Die römisch-katholische Kirche hat das den jeweiligen Ortspfarrern unterstellt. Die waren also dort immer Schuldirektoren und Schulinspektoren und überhaupt alles. Und haben natürlich alles unternommen, damit es ja keinen evangelischen Unterricht gibt und keine evangelische Schule. Und das konnten sie sehr einfach blockieren. Was sie nicht blockieren konnten, war eine Kirche. Und wenn es einen sehr, sehr genialen evangelischen de facto Bürgermeister gibt, dann inszeniert er ein gigantisches Theater um die Fragestellung des Bethauses, um völlig zu verschleiern, dass sie in Wirklichkeit eine Schule gebaut haben. Denn die Evangelischen haben als erstes immer die Schule gebaut. Und das siehst du bis heute. Das quadratische Ding, was das älteste ist, ist natürlich nicht die Kirchen, sondern die Schule. Nur Schule hätten sie auf gar keinen Fall genehmigt gekriegt. Das hätte sowas von vergessen können. Das heißt, sie haben eine Schule gebaut, ein Riesentheater veranstaltet, dass das in Wirklichkeit eine Kirche ist. Sie haben sicher drin auch irgendwie Gottesdienst gefeiert. Das ist ja kein Problem, kannst du in der Schulklasse einen Gottesdienst feiern. Und haben damit von der echten Intention, ihre Kinder lesen und schreiben zu lehren, was ja damals ein Verbrechen war. Es ist ja dauernd versucht worden, die Schule zu verhindern, weil sobald die Leute lesen und schreiben können, zu Bildung kommen, in dem Moment ist ja immer eine gigantische Gefahr, dass die selber zum Denken anfangen. Und die Evangelischen haben immer selber gedacht, weil sie lesen und schreiben haben können. Das heißt, dann gab es also eine irrsinnig wilde Geschichte von irgendeinem Typen, der war angeblich, ich habe es jetzt vergessen, war er Schuster oder war er Metzger, ich weiß es nicht. Das war natürlich in Wirklichkeit der Lehrer, den werden sie sich irgendwo aus Deutschland importiert haben, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, keiner hat gesagt, dass das der Lehrer ist. Die haben alle gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr, ist es der Schuster oder der Fleischhocker, ich weiß es nicht. Und damit hat der Unterricht begonnen. Und danach erst ist dieser längliche Anbau, das ist dann die heutige Kirche, die nebenbei wunderschön ist, die wirklich extrem cool, wunderschön ist, was mir total taugt. Heute wohnen dort nur noch 50 Leute, 50, ja, aus dem einfachen Grund, weil diese Holzhütten schon langsam verschwunden sind, weg sind und natürlich jetzt auch nicht mehr, das war der Höchststand, 1000 Holzknechte beschäftigt werden, sondern 18. Die ganze Gegend dort ist wahrscheinlich der gesündeste und schönste Wald Österreichs, aus einem einfachen Grund. Die Gemeinde Wien, die von dort das Trinkwasser bezieht und deswegen also unglaublich erpicht ist, dort die Kontrolle zu haben, hat die gesamte Gegend aufgekauft. Und was ich auch nicht gewusst habe, Wiener Trinkwasser ist eigentlich wirklich unmittelbar pures Regenwasser. Das Wasser wird nicht wirklich gefiltert. Das heißt, es regnet dort in das Karstgebirge, ist eigentlich schon Karst, es ist aber vor allen Dingen ein Kalk, schießt es eine in Spalten, in Schlunden, geht durch. Und wenn es oben regnet, dann ist nur 8 Stunden später das Wasser bereits in der ersten Wiener Hochquellwasserleitung und 24 Stunden später ist es in Wien. Das heißt, Wien hat natürlich ein gigantisches Interesse, dass dort auf keinen Fall irgendwas daneben geht. Das ist ein Wald, der wird überhaupt nicht mehr benutzt, um Holz zu machen in dem Sinn, dass man also hingeht und sagt, wir wollen da jetzt Holz verkaufen, sondern der ganze Wald ist nur dazu da, dass eine möglichst gesunde Erde ist, hat man uns dann erklärt. Deswegen werden die Bäume auch immer so gepflanzt und gemischt, die verschiedensten Sorten, dass möglichst viel Humus entsteht, weil diese dünne Humusschicht die einzige Filter fürs Wiener Trinkwasser ist. Also da geht's nur drum, gesunder Wald, noch einmal gesunder Wald, drittes Mal gesunder Wald, der bis ins Letzte durchgemischt ist, aber trotzdem brauchst du heutzutage dazu nicht mehr 1000 Menschen, sondern 18. Ja, meine Lieben, das heißt auf gut Deutsch, die Leute sind alle weggezogen. Die sind natürlich dann alle nach Wien gezogen, dort hat es die Arbeit gegeben oder manche sind in Wiener Neustadt gelandet und in der Glocknitz, in der ganzen Gegend dort. Und was dort zurückbleibt, ist eine faszinierende Geschichte, evangelischer Gesinnung, evangelischen Zusammenhalt in einer unglaublichen Minderheitensituation, Dokumente, die mich so faszinieren, von Leuten, die mit Einfallsreichtum, technischem Sachverstand und gigantischer Arbeit und Arbeitswillen ihr Leben verbessert haben, bis sie eben dann alles hatten, was man überhaupt braucht hat, also eine Unterkunft hatte, eine Schule hatte, ein Einkommen hatte, vielleicht sogar ein gewisses Ausmaß an ärztlicher Versorgung hatte und so weiter und so fort. Eine tolle Geschichte. Eine Geschichte, wo man sieht, was Menschen leisten können, wenn sie zusammenhalten, und diese Evangelischen haben als Minderheitensituation und auch noch immer teilweise verfolgt, auf jeden Fall massiv diskriminiert, ganz, ganz, ganz gut zusammengehalten. Das ist eine tolle Geschichte und ich wollte Ihnen die jetzt erzählen. Und jetzt wissen Sie, was der Schwemmdirigent ist, was das Schutzhaus ist und warum die Fenster an der Schule rund bleiben, damit sie ausschauen wie eine Kirche. Gesegneten Abend uns allen.